HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Klaus Henning von Krosigk, dem Gärtner von Berlin, und mit Barbara Henke. Mehr als drei Jahrzehnte währte die denkmalpflegerische Arbeit von Dr. Klaus Henning von Krosigk, die ihm den Titel Gärtner von Berlin einbrachte. Ihm ist zu verdanken, dass die deutsche Hauptstadt wieder über besonders charmante Orte verfügt, die nicht nur grün sind, sondern deren planvolle Gestaltung dafür sorgt, dass Flaneure wie Anwohner sich in diesen öffentlichen Räumen gern und lange aufhalten. Wer hat schon selbst einen Garten? Das Wohnzimmer im Freien ist für die Großstadtmenschen der Platz ihres Viertels oder ein Park in erreichbarer Nachbarschaft. Auch für Klaus von Krosigk, mit dem man sich gut am Viktoria-Luise-Platz in Schöneberg verabreden kann. Willkommen, Herr von Krosigk.
Ja, der Viktoria-Luise-Platz ist ein sehr schöner Schmuckplatz. Er ist um 1899 entstanden und folgt im Grunde einer Tradition, die Peter Joseph Lené, der vielleicht berühmteste Gärtner Preußens, gegründet hat. Nämlich 1824 hat er den ersten Schmuckplatz Berlins angelegt, den Leipziger Platz. Und es hat dann in den Folgejahrzehnten zahlreiche weitere grüne Plätze gegeben. Der Viktoria-Luise-Platz macht aber vielleicht einen gewissen Neuanfang zum Ende des 19. Jahrhunderts deutlich, als man nämlich sich darüber im Klaren war, bei der Neugründung von Berliner Stadtquartieren, hat man sich darauf besonnen, dass es wichtig wäre, doch diese baulichen Aktivitäten zu begründen mit schönen, ansprechenden und auch nutzbaren Schmuckplätzen. Und Schöneberg ist ja eine relativ junge Stadt, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich erst richtig in die Gänge kam. Und da war dieser Viktoria-Luise-Platz doch eine sehr wichtige Auftaktbegrünung, der nämlich dann erst, als der Platz 1899 eingeweiht wurde, erst ein Jahr später, begann dann die Bautätigkeit rundherum von einer Terraingesellschaft, wie das damals üblich war, und die gerne gekommen sind. Und selbst berühmte Architekten wie Alfred Messel hat dann auch an diesem Platz sein nicht minder berühmtes Haus für den Letteverein errichtet und zahlreiche weitere sehr schöne Gebäude um diesen Platz. Also mit anderen Worten, die bauliche Entwicklung in Berlin ist eigentlich seit Peter Joseph Lené auch an diese wunderbare Berliner Schmuckplatztradition geknüpft.
Und Sie, Herr von Krosigk, haben diesen Platz sofort entdeckt, als Sie nach Berlin kamen, 1978?
Ja, 1978 ist ja die Berliner Gartendenkmalpflege gegründet worden. Damals die erste und einzige lange Zeit im damaligen Westdeutschland oder Bundesrepublik Deutschland. Und als ich nach Berlin kam von der Universität in Hannover und ich mir dann auch die Lage und Situation in Berlin angesehen habe, war mir sehr schnell klar, dass dieser Platz doch über ein hohes Potenzial noch immer verfügte, trotz den Einbußen, die auch er im Zweiten Weltkrieg hat erleiden müssen und auch noch in den Jahren danach. Er war zu einem Bolzplatz verkommen, aber die Strukturen, wie die wunderbare Kolonnadenarchitektur, aber auch die rahmenden Baumreihen, wie auch der Brunnen im Zentrum, also wichtige konstituierende Denkmale eines Gartendenkmals, der dieser Platz dann später wurde, waren da. Und wir haben dann doch entschlossen, dass das der erste Stadtplatz oder Schmuckplatz Berlins ist, der nach seinem Befund, aber auch nach den historischen Plänen im Detail mit wissenschaftlich-konservatorischem Anspruch wiederhergestellt worden ist und seitdem ein wunderbares Zentrum wieder geworden ist für ein Quartier im Bezirk Schöneberg und ein Punkt für viele Touristen und Architektenklassen aus der ganzen Welt.
Berlin hatte den Ruf einer steinernen Großstadt. Es war wenig bekannt, wie viel Grünanlagen im Prinzip in dieser Stadt zu entdecken waren und ja auch, wie Sie am Viktoria-Liese-Platz beispielhaft gezeigt haben, wiederherzustellen waren. Auf was für Pläne konnten Sie und Ihre Mitarbeiter denn da zurückgreifen? Wo lagerten, in welchen Archiven lagerten die Pläne für die Grünanlagen Berlins?
Ja, die Pläne lagerten und lagern bis heute, Gott sei Dank, wohlgehütet. Die Pläne eigentlich aller Grünanlagen der jetzt 13 Berliner Bezirke lagern im Berliner Landesarchiv. Die haben wir auch von Anfang an begonnen, sorgfältig auszuwerten. Und wir haben dann sogenannte Findbücher angelegt für alle Bezirke und deren Grünanlagen, so dass man auch anhand eines solchen Findbuches auch heute noch sehr schnell schauen kann, was gibt es für Pläne, was gibt es für Unterlagen, egal ob jetzt es Charlottenburg, ob es Berlin-Mitte ist oder ob es Pankow ist oder der Bezirk Schöneberg, wenn wir an den Viktoria-Luise-Platz denken, sodass man sich sehr gut und systematisch informieren kann. Allerdings ist für uns auch immer wichtig der Bestand, denn wir werden eigentlich da aktiv, wo es tatsächlich noch erhebliche Reste auch wichtiger und wertvoller Anlagen oder eben Stadtplätze oder Schmuckplätze in der Stadt gibt und aufbauend auf dem Bestand in Verbindung mit der Auswertung der Archivalien und Pläne und drittens auch auswertend die gartenarchäologischen Grabungen bilden dann die Grundlage für eine konservatorisch saubere und auch anspruchsvolle Wiederherstellung.
Der Planer des Viktoria-Luise-Platzes, der 1899 eingerichtet wurde, hieß Fritz Enke. Wird man den nun als Gartenbauarchitekt bezeichnen können? Was für eine Bedeutung hat der in der Geschichte der Grünanlagen?
Ja, der Begriff Gartenarchitekt ist eigentlich ein Begriff, der im Grunde erst nach dem Ersten Weltkrieg aufkommt. Seit Peter Joseph Lené, also seit dem frühen 19. Jahrhundert, nennen wir diese Gartenarchitekten des 19. Jahrhunderts Gartenkünstler. Mhm. Und auch Fritz Enke läuft bei uns unter dem Stichwort Gartenkünstler. Und er selber war in der Tat ein hochbefähigter Gartenkünstler. Er hat an der Gärtner Lehranstalt in Wildpark in Potsdam studiert, noch bei den Meisterschülern von Lené. Und er selber ist dann auch dort Dozent geworden und hat einige Jahre an dieser berühmten Gärtner Lehranstalt selbst unterrichtet und eine ganze Generation dann sehr wichtiger Gartenkünstler, die dann im frühen 20. Jahrhundert das Grün Berlins bestimmt haben, wie Erwin Barth, der bekannte Charlottenburger Gartendirektor, war ein Schüler von Fritz Enke.
Vielleicht noch ein paar Namen zu den Berliner Schmuckplätzen. Den Leipziger haben Sie erwähnt, das war der erste, der überhaupt eingerichtet wurde. Dann eventuell noch der Savigny-Platz. Das war Erwin Barth 1926, der den entwickelte. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war damals eine Neuigkeit, dass man mit Staudenrabatten arbeitete, mit prächtig blühenden großen Stauden.
Ja, das ist allerdings etwas, was tatsächlich dann erst in der Zwischenkriegszeit, also in den Jahren zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg aufkam. Vorher war das eigentlich nicht üblich, das kannte man noch nicht. Wir wissen ja auch, dass Karl Förster erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg begann, seine erste Staudenschule in Bornim bei Potsdam zu installieren. Also noch Fritz Enke 1899 mit dem Viktoria-Luise-Platz. Er wollte zwar auch einen blumenreichen Platz, hat das aber dann nur mit einjährigen Frühjahrs- und Sommerblumen geschafft. Sein Meisterschüler, wenn ich das so sagen darf, Erwin Barth, ist dann tatsächlich einen Schritt weiter gegangen. Er kannte eben die wunderbaren englischen Parks und Gärten mit den herrlichen Staudenrabatten und ihm war es ein wichtiges Anliegen, Erwin Barth, den mit grün und schönen Stauden unterversorgten Bürgern in einer dicht besiedelten Innenstadt, die im Übrigen auch kaum über eigene Gärten verfügten, die Bürger damit zu verwöhnen, zu erfreuen. Und wir wissen ja, dass es Stauden im Grunde das ganze Jahr über blühend gibt. Es gibt einen Frühlingsaspekt, ein Hochfrühling, Spätfrühling, Frühsommer und so geht das weiter bis in den späten Herbst. Mit anderen Worten, als interessierter Bürger kann man zum Beispiel an den Blühaspekten am Savignyplatz relativ gut feststellen. Halte ich mich jetzt zurzeit im Frühjahr auf, mehr im Sommer, im Hochsommer oder sind wir
wenn
schon im Herbst?
Wenn ich keinen Kalender kenne, dann wenn die Astern blühen. Staunen. Klaus von Krosigk, mit Recht sind Sie stolz darauf, in sehr kurzer Zeit nach der Vereinigung Berlins auch sozusagen das Wohnzimmer des Zentrums wiederherstellen zu können. Der Pariser Platz an der Ostseite vom Brandenburger Tor, man wird sich schwer zurückerinnern können, da war keine Bebauung rundherum, da war ja fast gar nichts, außer der Freiheit, dass man wieder durchs Brandenburger Tor hindurchlaufen konnte. Und dieser Pariser Platz, der wurde von Ihnen im Lauf eines Jahres rasch wiederhergestellt, auch nach alten Plänen.
Ja, die Planunterlagen haben wir eingehend gesichtet, die waren komplett auch erhalten, aber wir haben auch dort durch gartenarchäologische Grabungen tatsächlich die ganzen Brunnenfundamente, die beiden, komplett gefunden. Die waren noch da, die waren nur mit Erde überschüttet und dann das Konzept schmieden und nach Geldgebern suchen. Das ist uns hier gelungen. Aus einem EU-Fördertopf Tourismusförderung haben wir 90% für die Wiederherstellung dieses wundervollen Pariser Platzes bekommen und haben dann auch tatsächlich binnen eines Jahres mit der 10%igen Unterstützung des Landes Berlin diesen hinreißenden Platz wiederherstellen können mit seinen wunderbaren Fontänen. Und auch, was mir wichtig war, es geht ja immer auch ums Detail, die beiden bronzenen Brunnenkränze, die früher ganz selbstverständlich waren für den Wasserstrahl, dass er nicht nur so aus einem Stahlrohr rauskommt und sein Wasser in die Höhe schleudert, sondern aus einem schönen, mit Akanthusblättern aus Bronze geformten Brunnenkranz. Also insgesamt ein schönes Bild gemeinsam mit dem Boulingrin, also einem vertieften Rasenparterre, das oben seine sommerliche Bordüre bekommt aus sehr schönen Blumen, wo man oft auch versucht, der französischen Botschaft, die ja am Platz residiert, eine Reverenz zu erweisen, indem man blau, rote und weiße Blumen dort pflanzt.
Und die ganze Geschichte am Pariser Platz war auch eine große Ermutigung, vor allen Dingen für den Architekten, der rechts und links vom Brandenburger Tor die Bebauung in den alten Kubaturen wiederherstellte. Wenn auch moderne Häuser, aber das Liebermann-Palais zum Beispiel erinnert sehr wohl noch an das ursprüngliche Liebermann-Palais. Und das war Josef Paul Kleihus. Der war begeistert von ihrer Vorlage, denn mit der konnte er arbeiten.
Ja, das ist in der Tat ein sehr schöner Aspekt, der mich auch sehr gefreut hat. Wir haben es ja quasi auch wieder wie Lené gemacht. Oder dann eben auch wie Fritz Enke, zuerst nach der Wende kam der wunderbare Pariser Platz als Schmuckplatz und hat eigentlich, sage ich jetzt mal so, allen anderen Mut gemacht, nun auch an die Bebauung zu gehen. Und Josef Paul Kleihus, ein wunderbarer Architekt, hat dann auch mir wiederholt gesagt, Herr von Krosigk, es war sehr schön, dass Sie uns Mut gemacht haben mit dem Platz und ich habe mit großer Begeisterung dann auch meine beiden vom Architekten Stühler im 19. Jahrhundert errichteten Palais, Palais Liebermann und Palais Sommer, dann auch im Sinne der von ihm kreierten kritischen Rekonstruktion wiederhergestellt. Und ich finde, das ist heute ein sehr, sehr schönes Bild geworden, das erhaltene und restaurierte Brandenburger Tor, die beiden Palais rechts und links. Und ich freue mich dann, wenn auf dem Pariser Platz meine beiden Fontänen in dem wiederhergestellten Schmuckplatz von 1880 dann eben auch sprudeln. Und es ist ein festlich schöner Platz wieder geworden, der auch gerne von Gästen aus der ganzen Welt genutzt wird.
Klaus von Krosigk, der Gärtner von Berlin, wünscht sich Impressionen aus einer musikalischen Landschaftsmalerei von Mendelssohn Bartholdy. Wir hören die Wiener Philharmoniker mit der eröffnenden Annäherung an die Hebriden. Chris Thielemann dirigierte bei dieser Aufnahme. Klänge aus der Ouvertüre zu Die Hebriden. Den musikalischen Besuch auf den kargen Inseln hat sich Klaus von Krosigk für den heutigen Doppelkopf in HR2 Kultur gewünscht. Barbara Henke ist mit dem Gärtner von Berlin im Studio. Klaus Henning von Krosigk war bis 2011 stellvertretender Landeskonservator Berlins und man kann sagen, ohne das beherzte Wirken eines jungen Diplom-Ingenieurs, der 1978 aus Hannover nach West-Berlin kam, um die erste bundesweit ausgeschriebene Stelle eines Gartendenkmalpflegers anzutreten, hätte es die Entwicklung Berlins zu einer grünen Stadt, wie sie sich heute präsentiert, nicht gegeben. Wir haben von Schmuckplätzen gesprochen, über die Berlin verfügt. Gibt es solche Anlagen auch in anderen Großstädten in Deutschland? Meinetwegen vergleichbar München, Hamburg, Frankfurt?
Doch, es ist ja eine Tradition, die auf das 19. Jahrhundert zurückgeht. Und natürlich hat diese Entwicklung, die in Berlin beispielhaft seit Lené festzustellen ist, hat natürlich auch auf andere Städte sich ausgewirkt. Und wenn Sie heute durch Leipzig gehen oder auch München oder auch Hamburg, wird man immer wieder auf kleinere oder größere Plätze treffen, die eben auch begrünt sind und keine reinen Verkehrsplätze sind oder Marktplätze, so wie es ja früher auch in Berlin war, nämlich erst mit der Schaffung der Markthallen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war man ja dann auch in der Lage, diese Plätze für die Begrünung freizugeben. Das ist eine Entwicklung, die in ganz Deutschland festzustellen ist, aber natürlich auch eine Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, wie auch in Berlin, wo Stadtplanung doch ganz entschieden durch eine sehr intensive Verkehrsplanung dominiert wurde. Wir alle kennen den Begriff der autogerechten Stadt. Und diese Entwicklung hat ja nicht zuletzt auch in Berlin dazu geführt, dass viele Plätze im Grunde ein Opfer wurden dieser rigiden Verkehrsplanung. Man hat die Plätze einfach abgeräumt zugunsten von vierspurigen Autobahnen, die quer durch unsere Städte nun brausen. Das ist nicht nur in Hannover so, das ist auch teilweise in Berlin so. Diese Plätze sind auf Nimmerwiedersehen weg. Umso wichtiger ist es aber, finde ich, auch für die Denkmalpflege der einzelnen Bundesländer zu schauen, wo sind denn noch teilweise erhaltene Schmuckplätze und wie kann ich sie reaktivieren, auch im Sinne des berühmten Spruches von Graf Lennart Bernadotte, der ja mal von dem Gärtnern um der Menschen willen sprach. Gerade bei den Schmuckplätzen ist es ja nicht nur das konservatorische Anliegen, sondern es ist immer auch ein soziales Anliegen, dass man in erreichbarer Nähe, auch im dichten Stadtquartier, Möglichkeiten hat für einen abendlichen Spaziergang oder für ältere, kranke oder behinderte Menschen auch in erreichbarer Nähe ihrer Wohnquartiere schön gestaltete Schmuckanlagen, in der Regel sind das Plätze, zu haben, die dann auch wirklich ihrer sozialen Aufgabe gerecht werden und nicht nur den Denkmalpfleger erfreuen.
Als Sie nun als junger Mann in den 70ern nach Berlin kamen, da galt ja eigentlich schon die Ökodevise. Jawohl, es soll grün in die Städte, das muss sein. Aber man ging davon aus, wenn man ein bisschen Rasen pflanzt und ein paar Büsche und ein paar Bäume setzt, dann wird die Natur das schon machen, das wird sich schon entwickeln im Laufe der Zeit. Das aber zur Planung, zur Gestaltung und zur dauerhaften Erhaltung von größeren Anlagen, damit der Bürger sie nutzen kann in entsprechender Weise, viel mehr gehört. Das haben Sie zum Beispiel im Park von Glienicke gezeigt. Das war Ihr erstes Großprojekt. Und ja, da mussten Sie sich gleich gefallen lassen, als Baummörder tituliert zu werden.
Ja, das ist natürlich schon ein ganz großes Problem gewesen in der Anfangsphase der Berliner Gartendenkmalpflege, als wir natürlich an vielen Stellen der Stadt gemerkt hatten, dass frühere wunderbare Ausblicke, Peter Josef Lené hat ja den schönen Spruch geprägt, Herr der Aussichten, dass dieses gar nicht mehr möglich war. Wir sind oft gegen die berühmte und berüchtigte Betonwand gerannt der DDR, haben aber auch oft vor einer grünen Wand gestanden, wie in Glienicke, ist ja Teil des 1990 dann eingetragenen Weltkulturerbes. Kulturerbe Schlösser und Gärten Berlin-Potsdam geworden, aber die Fenster waren zugewachsen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir in den Nachkriegsjahrzehnten völlig vergessen haben, dass Deutschland als Kulturnation auch ein gartenkulturelles Erbe hat und dieses bitteschön auch zu erhalten und zu pflegen hat. Das hatte man vergessen. Das Thema Naturschutz wurde großgeschrieben, immerhin. Das Feuchtbiotop war ein wichtiges Thema. Aber dass wir auch Gartenkunst haben und in Berlin seit über 300 Jahren, das hatte man völlig vergessen. Und insofern war es auch richtig, dass hier eine Gartendenkmalpflege, wie später auch in allen anderen Bundesländern, bei den Landesdenkmalämtern eingerichtet wurde. Wir haben dann doch, ich denke, sehr aktiv dieses Erbe erforscht. Etwa 600 Gartendenkmale haben wir in Berlin. Wir haben diese Gartendenkmale unter Denkmalschutz gestellt, Schritt für Schritt, bis zu den Friedhöfen, den Volksparks und bis hin zu zauberhaften Jugendstilgartenhöfen. Aber auch, soweit wir das konnten, gemeinsam mit den Besitzern dann auch wieder instand gesetzt.
Bleiben wir noch einen Moment bei Klein Glienicke, bei diesem Park, der ja auf der östlichen Seite der Havel liegt. Und wenn man die berühmte Glienicker Brücke überschreitet, kommt man in den neuen Garten, der schon zu Potsdam gehört. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, vom Aussichtspunkt Pfefferberg aus den gesamten neuen Garten zu durchlaufen und dann über die Glienicker Brücke hinüber auch in den Klein-Glienicker Park zu kommen. Da ist auf beiden Seiten der Havel etwas zusammengewachsen.
Ja, das Ganze geht in der Tat ja schon sehr weit zurück in die Zeit nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, als hier in Berlin der große Kurfürst mit seiner holländischen Frau Luise Henriette begann zu regieren. Und das hatte auch zur Folge, dass zu Preußen, dazu gehört ja auch Kleve, Mark und Ravensberg, dass in Kleve ein Statthalter installiert wurde, Johann Moritz von Nassau-Siegen. Und dieser Statthalter Preußens in Kleve hat einen wunderbaren Satz geprägt in einem Brief an den großen Kurfürsten von etwa 1655. Da schreibt er nämlich seinem Chef, dieses ganze Eiland muss ein Paradies, also ein Garten werden. Schon damals hat Johann Moritz, aber ich denke auch der große Kurfürst, die Potenziale, wie wir heute sehen würden, dieser hinreißenden, wasserreichen Kulturlandschaft erkannt. Und jeder preußische Monarch, das muss man sagen, bis ins frühe 20. Jahrhundert, hat das Seine dazu getan, um das ganze Gartenreich zu vollenden. Gleichwohl sicherlich ein ganz besonders wichtiger Part Peter Joseph Lené und Friedrich Wilhelm IV. Zukam, die tatsächlich versucht haben, selbst Gartenkultur über die damalige Feldflur auszubreiten und damit eine Kulturlandschaft zu schaffen, die eben nicht nur aus Schlössern und Parks besteht, sondern auch die ganze Landschaft in dieser Region mit einbezieht.
Klaus von Grosig, nun waren Sie ja nicht der Gärtner des Königs, der völlig freie Hand gehabt hätte. Ihre Majestät war die Bürgergesellschaft der Stadt Berlin, mit deren Steuergeldern die Arbeiten des Landesdenkmalamtes finanziert wurden. Gab es, und Sie verfolgen es ja weiterhin, gibt es womöglich bis heute auch immer auf die Kosten bezogene Argumente gegen historische Rekonstruktionen und gegen das historisch getreue Bewahren und Pflegen?
Ja, diese Ansätze und Überlegungen hat es natürlich immer gegeben und es bedurfte schon auch guter Argumente, um insbesondere die entscheidende Politik davon zu überzeugen, dass zum Beispiel im 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin 1987, damals regierte hier Diepken, der ein 90-Millionen-Programm aufgelegt hat, um dieses Fest zu feiern, der 750 Jahre alten Stadt Berlin. Und von diesen 90 Millionen haben wir es Kraft guter Argumente verstanden, 20 Millionen tatsächlich weitgehend für die Instandsetzung des Berliner Großen Tiergartens zu erhalten. Und das ist schon, wie ich finde, doch eine ganz wunderbare Leistung. Und wenn man heute durch den Tiergarten geht und sieht die unendlichen Alleen, die wir neu haben aufpflanzen können, oder die Luiseninsel oder den Rosengarten, also die Schmuckstücke im Tiergarten, die wir alle damals haben, aus diesen Sondermitteln wiederherstellen können, dann freut mich das ganz besonders, Einmal, dass die Politik damals begriffen hat, dass das eine richtige Entscheidung war, das Geld auch in die Grünanlagen, in dem Fall die denkmalgeschützten Grünanlagen Berlin zu stellen und das zu machen auch als bleibende Investition. Umso mehr bin ich natürlich eigentlich erschüttert am ersten Stadtplatz Berlins, am Viktoria-Luise-Platz, das muss ich sagen, wo in diesem Jahr nach 30 Jahren zum ersten Mal keine Schmuckbepflanzung mehr gemacht worden ist. Man hat einfach behauptet, das Geld sei nicht mehr da. Das halte ich für eine nicht korrekte Behauptung, denn dem Landeshaushalt Berlin geht es seit Jahren nicht mehr so gut wie heute. Wenn man das ernsthaft gewollt hätte, hätte man das anders machen können. Man hat die Flächen für die Rabattenbepflanzung mit Mulch überdeckt und bei den empörten Bürgern in Schöneberg nennt man diesen Platz inzwischen sehr abfällig unseren Mulchplatz. Ich finde, sowas darf es nicht kommen. Politik hat auch eine Verantwortung für das Erscheinungsbild einer Stadt, für die Lebensqualität und damit auch für ihr wertvolles Grün.
Klaus von Krosigk, Sie haben ja gesagt, wenn man so Anlässe sich auf die Fahne setzt, wie ein Jubiläum, 750-Jahr-Feier war ein sehr großes, dann kann man auch Bürger mobilisieren und kann auch Sponsoren und Mäzenaten mobilisieren und eben auch öffentliche Kassen, sich zu diesem Anlass zusammenzutun und größere Investitionen bereitzustellen. Es zeichnet sich doch wieder so ein Anlass ab, wenn eine große internationale Ausstellung nach Berlin kommt.
Ja, Berlin wird in der Tat 2017 eine IGA bekommen, eine internationale Gartenausstellung mit wunderbaren neuen Anlagen in Marzahn draußen, wo ja ohnehin schon die sehr schönen Gärten der Welt sind. Das Ganze wird nochmal fast um das Doppelte vergrößert. Und klugerweise haben die Verantwortlichen, die diese IGA 2017 vorbereiten, sich an alle Berliner Bezirke gewandt, schon vor 2-3 Jahren. Und wie ich finde, auch richtigerweise darauf hingewiesen, es geht nicht nur um die internationale Gartenausstellung, wo ja dann Gäste aus der ganzen Welt erwartet werden, sondern es geht auch um das grüne Erscheinungsbild Berlins insgesamt. Und es sind alle Bezirke aufgefordert worden, Projekte zu benennen, die dann auch von der IGA finanziell unterstützt werden. Und ich selber habe mir in der Gartenstadt in Frohnau entsprechende Anlagen angesehen. Das sind ja auch denkmalgeschützte Anlagen, die durch Mittel der IGA wieder instand gesetzt worden sind und einen wunderbaren Eindruck machen. Ich hätte mir gewünscht, auch in meinem Bezirk Schöneberg, in dem ich ja nun auch selber wohne, dass man dort auch diese Chance ergriffen hätte. Es gibt Geld nach wie vor und das gilt für ganz Deutschland, für Berlin eingeschlossen. Man muss sich nur darum bemühen und es auch wollen. Ich denke, ich habe es 30 Jahre vorgemacht, wie man das macht. Denn das waren nie nur reguläre Haushaltsmittel. Es waren immer auch Jubiläen und Sonderveranstaltungen, die wir dann genutzt haben und wo auch die Politik dann gerne bereit ist, sich zusätzlich zu engagieren.
Eine Devise von Cato führt der Gärtner von Berlin, Klaus von Krosigk, gern an. Du sollst Land und Wälder lieben. Und ganz offenbar liebt der leidenschaftliche Gartendenkmalschützer auch die großen Würfe der Erdgeschichte. Neben den kargen Hybriden etwa noch das Hochgebirge, das Richard Strauss in seiner Alpensinfonie erkundet. Die folgende Aufnahme spielte das City of Birmingham Symphony Orchestra unter Andras Nelsons ein. Eindrücke vom Gipfelerlebnis aus Richard Strauss' Alpensinfonie. Gärtner sind vorsichtige Menschen, sagt Klaus von Krosigk. Also verlassen wir die Welt der Berge wieder und bewegen uns durch das meist flache Stadtgebiet Berlins, wo der heutige HR2-Kultur-Doppelkopfgast 35 Jahre lang als oberster Gartendenkmalschützer gewirkt hat. Barbara Henke hat ihn eingeladen. Ja, Herr von Krosigk, es sind mehr als 300 Jahre Garten und Park Anlagengeschichte, die die Stadt Berlin vorweisen kann. Könnten Sie mir anhand von Beispielen, die es heute noch gibt, diese 300 Jahre Garten- und Parkentwicklung verdeutlichen?
Ja, ich glaube, das kann man anhand einiger weniger Beispiele auch deutlich machen, diese prägenden Epochen. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieg hat es auch in Berlin begonnen, eine Zeit des Aufbruchs, wenn Sie an den Lustgarten denken, der 1655 etwa entstanden ist, in einer Zeit, als auch die Berliner Linden, die berühmten Linden, angelegt worden sind. Damit beginnt es eigentlich sehr stark auch geprägt durch holländische Gärtner, die damals doch vom großen Kurfürsten hierher geholt wurden und all diese genannten Anlagen, auch der Lustgarten eingeschlossen, waren nicht nur königlicher Privatgarten, sondern waren immer auch öffentliche Gärten, die die Bürger der Stadt gerne aufgesucht haben und Freude daran hatten, genauso wie das Flanieren seit über 300 Jahren unter den Linden. Auch wenn im Moment natürlich in den Linden U-Bahn-Bau bedingt leider eine Großbaustelle auch eben festzustellen ist. Es kommt dann das Zeitalter des Barock und damit natürlich auch Friedrich der Große, Friedrich der Zweite mit seinem wunderbaren Surintendanten aller Schlösser und Gärten, also der Chefintendant Knobelsdorf, der eben nicht nur ein wunderbarer Architekt war, wenn wir an das Schloss Sanssouci denken, sondern er war ein toller Maler und war ein wunderbarer Gärtner. Und er hat sich daran gehalten, was Friedrich ihm aufgetragen hat, er möge wenig und gut als viel und schlecht machen. Und das kann man nun wirklich bei Knobelsdorf auch sagen. Alles, was er angepackt hat, war von erster Sahne. Und ihm ist es ja zu verdanken, dass vor allen Dingen der Berliner Tiergarten erstmals in einen, wie man damals sagte, Lustwald. Später sprach man auch von Volksgarten und heute sprechen wir von Volksparks, angelegt hat. Also in der Mitte des 18. Jahrhunderts hat er die entscheidenden Weichen gestellt für die vielen Alleen im Tiergarten, aber eben auch für wunderbare Sonderanlagen. Denken Sie an das Venusbassin, das ich vor 10 Jahren auch umfassend restaurieren konnte im östlichen Tiergarten in der Nähe des Brandenburger Tores mit einer Skulptur. Statt der Venus steht da zwar heute das Dirigentendenkmal für Haydn, Beethoven und Mozart, aber 200 Jahre lang stand da eben die Venus und dieses Bassin erinnert eben noch an Knobelsdorf und seine Zeit als Gärtner sozusagen. Und im 19. Jahrhundert ist es gar keine Frage, ist es natürlich Peter Joseph Lené, der Gärtner, der nicht nur für drei preußische Könige gearbeitet hat, sondern war auch der erste kommunale Gärtner, war mit den Schmuckplätzen, mit der Gestaltung des Tiergartens, mit der Anlage des ersten Volksgartens, nämlich dem Friedrichshain im Ostteil der Stadt. Also der hat wirklich Zäsuren gesetzt für Berlin und hat ja auch zum Beispiel die Kanäle gestaltet, den Landwehrkanal, aber auch den Luisenstädtischen Kanal und immer auch unter ästhetischen und städtebaulichen Aspekten. Lené folgten natürlich Gustav Meyer, sein Meisterschüler, der erste Stadtgartendirektor Berlins, von dem der Humboldthain und der Treptower Park stammen. Und im frühen 20. Jahrhundert ist es natürlich uneingeschränkt Erwin Barth, der spätere Professor Erwin Barth, der wirklich auch dieser Stadt mit seinen modernen Volksparks, wenn ich an die Jungfernheide denke, aber auch seinen wunderbaren, dann schon nutzungsorientierten Schmuckplätzen wie dem Savignyplatz oder dem Karolingerplatz. Also Erwin Barth, ein ganz, ganz wichtiger Mann. In jedem Jahrhundert gibt es eine Weiterentwicklung und es gibt hinreißende Gärtner, Gartenkünstler, wie wir früher sagten, heute Garten- und Landschaftsarchitekten. Und im Grunde ist das eine Entwicklung, die auch dann noch nach dem Zweiten Weltkrieg sich fortsetzt mit der Neugestaltung des Tiergartens damals unter Alverdes.
Zu einem Aspekt, der in Berlin immer eine große Rolle spielt, das Wasser. Am Wasser zu wohnen hat einen eigenen Reiz. Und mit dem Wasser zu planen, auch Gartenanlagen zu planen, war immer eine große Aufgabe, auch in Berlin. Zum Beispiel Kanäle, künstliche Becken, die angelegt wurden. Insbesondere denke ich an den Luisenstädtischen Kanal, der das Schicksal erlitt, Grenzrandlage zu sein. Und dadurch ging ein zentraler Bereich nach 1945 verloren und wurde von den Bürgern auf der Westseite der Mauer ein wenig kaschiert. Es störte einen, dass man immer die Mauer sah. Und man baute einfach Pappeln. So, und dann kam der Gartendenkmalpfleger Kaus von Krosigk und wollte nun eigentlich dieses Engelbecken wiederherstellen. Und damals stießen sie sowohl eben an die reale Mauer als auch an Bedenken der Naturschützer, die ihre Pappeln retten wollten.
Ja, das war eine sehr bewegende Zeit, als die Mauer fiel und die beiden Stadthälften Berlins wieder dann zusammenwuchsen, Schritt für Schritt. Und wir haben natürlich, ab 1990 sind wir wiederholt an den Luisenstädtischen Kanal gegangen. Wir wussten um seine Qualität. 1850 hatte Lené ihn ja geschaffen als Verbindungswasserstraße zwischen der Spree und dem Landwehrkanal. Die Luisenstadt ist ja deswegen, sagt man das auch so, aus dem Luisenstädtischen Kanal gebaut. Die Kanäle brachten das Baumaterial, also eine ganz wichtige technische Funktion. Aber schon nach dem Ersten Weltkrieg, die Häuser standen alle. Im Sommer war es auch ein bisschen problematisch mit der Wasserqualität. Und deswegen hatte man sich entschlossen, bei dem Bau einer neuen U-Bahn-Linie den Sandaushub einfach in den Kanal zu kippen und dort eine Grünanlage anzulegen.
Das war 1926.
1926, 29. Damals unter Leitung des wunderbaren Erwin Barth. Und Barth hat das totale Zuschütten des Kanals gestoppt. Er hat gesagt, bitte nur die Hälfte. Und in den erhaltenen Kanalabschnitten hat er dann Themengärten angelegt. Und das große Hafenbecken, das sogenannte Engelbecken, wollte er komplett erhalten. So ist es auch passiert. Und die totale Zuschüttung ist dann erst im Zuge des Mauerbaus 1961 passiert, als tatsächlich die DDR die wunderbaren Linden, die Erwin Barth 1926 gepflanzt hatte, alle abgeholzt hat, in den Kanal geschmissen hat, zugeschüttet. Und es wurde dann Todesstreifen. Es war ja die Grenzsituation zwischen Kreuzberg und Berlin mit. Also zwischen Ost und West. Nach der Wende, als wir merkten, dass die Verkehrsplanung sich eine mehrspurige Straße wünschte von der Oberspree in die Innenstadt über diesen Kanal von Lené, da haben wir gesagt, nein, das bitte nicht. Und in einer Nacht- und Nebelaktion haben wir 220 Linden in einer großen Baumschule geordert, die an den alten Stellen, die wir genau wussten, wieder gepflanzt. Und da ja Bäume in Berlin zu recht heilige Kühe sind, keine Kühe wie in Indien, bei uns sind es die Bäume, konnte die Verkehrsplanung nichts mehr machen. Und dann haben wir mit gartenarchäologischen Grabungen begonnen, dieses wieder freizulegen, insbesondere das wunderbare wasserführende Engelbecken, das ja komplett wieder da ist. Und wir haben dann auch die Themengärten, jedenfalls in den Abschnitten in Berlin-Mitte, wiederhergestellt, in den von Ihnen zitierten Pappelabschnitten im Bezirk Kreuzberg im alten West-Berlin war eine sehr aktive Bürgerinitiative, die sich vor jedes Stiefmütterchen gestellt hat. Da sind wir nicht weitergekommen, was ich sehr bedauerlich finde, denn diese Abschnitte dort machen einen teilweise sehr verkommenen Eindruck. Sie wachsen immer weiter zu, aber wie sagt man, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und hier bleibt für mich die Hoffnung, dass vielleicht mein Nachfolger oder Nachnachfolger doch nochmal die Chance bekommt, das, was ich dort gemacht habe am Luisenstädtischen Kanal, dann auch in den Pappelabschnitten zu vollenden.
Die Mauer hat vieles zerstört, vieles extrem verändert. Sie ist weg. Aber in dieser langen Zeit, in der Ost-Berlin Hauptstadt der DDR war, hat man auch dort Vorzeigeprojekte entwickelt. Und es gab auch dort ein Denkmalamt, ein Gartendenkmalamt, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar schon etwas länger als in West-Berlin. Gibt es denn eigentlich Orte im jetzigen Ost-Berliner Stadtgebiet, von denen Sie heute sagen würden, das haben die klasse gemacht?
Doch, also man muss grundsätzlich sagen, dass es tatsächlich in der untergegangenen DDR immer schon ein Institut für Denkmalpflege und eine Abteilung für Gartendenkmalpflege gegeben hat, als wir in der alten Bundesrepublik dieses Wort noch nicht mal schreiben konnten, war man tatsächlich weiter und hat sich intensiv um große Anlagen wie Neuhardenberg oder Rheinsberg.
Und der Volkspark Friedrichshain, denke ich, der war auch immer ein
Volkspark sehr attraktiver Friedrichshain, genau. Genau, aber auch der Treptower Park gepflegt und geschätzt und auch schon als Gartendenkmal eingetragen. Also das habe ich immer als vorbildlich empfunden. Und ich war auch dankbar, dass ich dann auch sehr tüchtige Kollegen und Kolleginnen in mein Fachreferat übernehmen konnte.
Zum Stichwort Treptow, da ist das Ehrenmal der Russen angelegt worden. Mitsamt einem Ehrenhain. Nicht nur wegen der beeindruckten Größe der Skulpturen verstummt man dort, sondern auch die Art der Grünanlage macht einen eigentlich stumm und lässt einen anfangen zu überlegen. Ist dieses Ehrenmal der Russen auch unter Denkmalschutz gestellt worden?
Ja. Ja, wir haben ja den gesamten Treptower Park übernommen nach der Wende, schon als eingetragenes Denkmal. Dazu gehörte selbstverständlich auch das russische Ehrenmal, das man in der großen Festwiese, die ja unter Gustav Meyer etwa 1870-75 angelegt worden ist. Es ist ja der zweite große Volkspark Berlins. Es war ursprünglich eine riesige, mit großen Platanen gerahmte Spielwiese für Spiel, Sport und Spannung. Und da hat man dann tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg, als man sich überlegte, wo können wir denn die russischen Soldaten und Offiziere beisetzen, hat man sich für drei große Standorte entschieden. Es gibt aber sehr viel mehr. Einmal im Tiergarten, das russische Ehrenmal, das ja viele kennen, an der Straße des 17. Juni. Und das zweite ist in der Schönholzer Heide. Aber das größte war das im Treptower Park, wo ja über 12.000 beigesetzte Soldaten liegen. Das darf man nie vergessen. Und sehr zu Recht hat auch Helmut Kohl als Bundeskanzler damals dafür gesorgt, mit Gorbatschow, dass in den deutsch-russischen Grundlagenvertrag auch dieser Aspekt eine Rolle gespielt hat, Erhaltung und Pflege entsprechender Ehrenmale bzw. Friedhöfe für die im Zweiten Weltkrieg Gefallenen, in dem Fall die russischen Soldaten.
Nun, Herr von Krosigk, muss der Denkmalschutz eigentlich berücksichtigen in Berlin, welche Orte besonders häufig Schauplatz politischer Demonstrationen sind oder dass es eben besondere symbolische Schauplätze sind, die entsprechend im Blick der Weltöffentlichkeit sind? Muss der Denkmalschutz das im Blick haben?
Ich denke schon. Man sagt zwar immer, dass Denkmalschutz arbeiten soll ohne solche Auflagen und Bedingungen. Er ist natürlich qua Gesetz nur dem Denkmal an sich verpflichtet. Aber wir leben nicht als Denkmalpfleger in einem luftleeren Raum. Es gibt ja auch bestimmte Denkmalpfleger, die meinen, sie könnten nur forschen, dokumentieren und unter Schutz stellen. Und ansonsten hält man sich aus dem tagespolitischen Geschäft heraus. Ich habe das eigentlich nie getan, sondern meine Aufgabe immer unter einem ganzheitlichen Aspekt gesehen. Und ich war deswegen auch froh, wenn ich zum Beispiel eine Denkmalfahrt mit Richard von Weizsäcker machen konnte, der an solchen Themen hoch interessiert war. Und ich weiß noch, wie er begeistert war, als wir den Pariser Platz fertig hatten und wir gemeinsam in die Brunnenstuben gegangen sind, unterhalb der beiden Brunnen, wo die ganze Brunnentechnik ist. Ich gebe allerdings zu, dass ich da unten dann auch ein kühles Gläschen Sekt bereitgehalten hatte. Und Richard von Weizsäcker hat lange von dieser Fahrt gesprochen, wo wir eben diese Dinge uns am Pariser Platz im Schatten des Brandenburger Tores angesehen haben. Damit muss man immer rechnen und das ist ein ganz selbstverständliches Interesse, das uns ja auch nicht fremd ist. Wenn ich auf den Pariser Platz gehe, empfinde ich auch immer noch etwas ganz Besonderes. Und das hängt nicht nur mit den von mir wiederhergestellten Fontänen zusammen, sondern mit deutscher Geschichte, die wirklich dort seit Jahrhunderten immer wieder über diesen Platz gerollt ist.
Dr. Klaus Henning von Krosigk hält es mit Graf Bernadotte von der Insel Mainau und der Devise Gärtnern um der Menschen willen. Und er konnte mit der eigenen Liebe zu historischen Gärten im Lauf von 35 Jahren als Gartendenkmalschützer so viele Schmuckplätze und Parkanlagen wieder zum Leben bringen, dass heute Berliner und ihre Gäste sich an einer grünen Stadt erfreuen. Danke für Ihren Besuch im HR2 Doppelkopf, von dem sich nun auch Barbara Henke verabschiedet. Und zum Schluss hören wir Impressionen aus Chopins Konzert für Klavier und Orchester Nummer 1 in E-Moll. Wladimir Ashkenazy dirigiert das Deutsche Sinfonieorchester Berlin mit dem Pianisten Eldar Nebolzin.
Musik.